embodied. RevLab. Wie erleben neurodiverse Menschen Spiritualität? Gibt es da signifikante Unterschiede im Vergleich zum Erleben von neurotypischen Personen? Tobias Zehnder ist Pfarrer und forscht zum Thema Theologie und Autismus. Er selbst ist auch im Spektrum und macht es aber sofort klar, verallgemeinernde Aussagen sind beinahe unmöglich, handelt es sich doch eben um ein Spektrum. Wir sprechen über das sinnlich filterlose Wahrnehmen der Welt, die unschätzbare Unterstützung von Oropax und Tobias ganz persönliche spirituelle Erfahrungen.
Also ich bin primär einmal Pfarrer in der Kirchgemeinde Mönchenbuchsee-Mossendorf, das ist ganz nahe beim Kanton Bern. Da habe ich eine 50% Anstellung. Das ist quasi mein Hauptverdienst. Und Pfarrer bin ich mittlerweile, glaube ich, seit 9 Jahren. Genau. Und forschen, das ist das, was ich dann quasi so nebenbei noch mache, wenn da die Zeit bleibt bei diesem doch ziemlich entgrenzten Beruf. Und zwar eben in einem Gebiet, das nach meiner Meinung im deutschsprachigen Raum noch kaum erforscht wird. Und zwar geht es um das Verhältnis von Theologie und Autismus. Also eigentlich die Frage, wie kommen die beiden ins Gespräch? Wo gibt es Anknüpfungspunkte? Wo können die beiden Bereiche sich auch gegenseitig befruchten oder bereichern? Was ich selbst quasi meine Diagnose erhalten habe vor 2 Jahren, da habe ich gesucht, was gibt es eigentlich zu dem Thema, und muss wirklich feststellen, im deutschsprachigen Raum gibt es nichts. Mhm. Oder was es gibt, ist massiv pathologisierend, extrem klischeebeladen und nicht unbedingt förderlich für eine Begegnung auf Augenhöhe, was mir wichtig erschien. Und auf, sagen wir mal, dogmatischer Ebene habe ich nichts, gar nichts gefunden. Ich wurde dann fündig in Aberdeen. Dort gibt es ein Zentrum für Autismus und Theologie.
Oh, wow.
Und dort kann man auch einen Studiengang machen zu Theologie und Behinderung, also Disability Theology, den ich auch gemacht habe. Und dort wird relativ aktiv geforscht. Es geht eigentlich dort vor allem aber um die praktischen Fragen. Mhm. Also, wie können wir Worship gestalten? Wie erleben Menschen im Spektrum Gottesdienst, Gemeinde, was sind die Herausforderungen? Theologisch gibt es durchaus einige Arbeiten, aber auch dort hat mir noch ein bisschen das Fleisch und Knochen gefehlt. Und mir ist es einfach wichtig, dieses Thema auch in unseren Raum zu tragen, also, weil ich denke, wir sind da recht noch zurück, was das angeht.
Mhm. Du sprichst es schon etwas an, dein Forschungsfeld hat viel mit dir selbst zu tun. Mit deiner eigenen Diagnose, oder?
Genau.
Und ja. Vielleicht, was ist deine Definition oder was würdest du sagen, was ist Autismus? Weil ich glaube, viele Menschen haben so ein bisschen eine Vorstellung, aber was genau ist?
Genau, also
ist gar nicht so klar, würde ich mal sagen.
Mhm. Nee, ist überhaupt nicht klar, überhaupt nicht. Und ich glaube, es ist auch ganz gut, dass es nicht klar ist, solange wir von den Klischees wegkommen, die es gibt, hat einfach. Ich glaube, was man einfach vorausschicken muss, bei allem, was ich jetzt sage, ist dieser Standardsatz, den du bestimmt auch schon oft gehört hast vom AutistInnen. Kennst du einen Autisten? Mhm. Und was ich dir jetzt hier erzähle, das ist meine Perspektive, das deckt nicht im Ansatz das gesamte Spektrum ab. Und es gibt Dinge, die ich dir vielleicht erzähle oder wie ich schreibe, wo andere Menschen im Spektrum sagen, da sehe ich mich jetzt gar nicht drin. Mhm. Und das erlebe ich anders. Also dieser Drang, den wir Menschen halt haben, Dinge zu schubladisieren und einzuordnen, da widersetzt sich eigentlich diese Vorstellung von Autismus-Spektrum schon stark. Weil es ist eine Riesengalaxie von verschiedenen Wahrnehmungsweisen. Mhm. Denke ich. Also das so auf einen Nenner zu bringen, ist relativ schwierig. Was ich so als zentralen Aspekt betrachte, jetzt auch in meiner Arbeit, ist wirklich diese sinnliche Wahrnehmung. Die divergiert von, sagen wir mal, der neurotypischen Wahrnehmung oder von dem, was als Norm betrachtet wird. Das ist ein sehr schwieriger Begriff.
Du schmunzelst, ja.
Ja, weil das, was wir heute als Normalität betrachten, ist eine Konstruktion. Ja. Der Begriff Normalität kommt erst im 19. Jahrhundert auf die Menschen zu. Vorher wurde der überhaupt nicht für Menschen verwendet. Also man hat da etwas entwickelt, was quasi der Standardmensch sein soll, und alles, was abweicht, ist halt einfach heilungsbedürftig, muss gepflegt werden, muss korrigiert werden. Da gehören jegliche Minderheiten dazu. Und eben die, sag ich mal, Minderheiten, die in dem Sinn noch unsichtbar sind oder unsichtbarer als andere, die haben noch einmal das Nachsehen. Darum, also dieser Normalitätsbegriff finde ich immer ein bisschen schwierig in diesem Zusammenhang. Ich glaube einfach so, es gibt so Dinge, die man vielleicht schon sagen kann, die ähnlich sind oder die uns verbinden auf eine Art und Weise. Das ist eben dieser sinnliche Bereich, der aber zum Beispiel jetzt in der Definition der WHO irgendwie unter ferner Liefen noch aufgeführt wird. Das ist nicht ein zentraler Aspekt, nein, überhaupt nicht. Ich denke aber, wenn man einmal anerkennt und wahrnimmt, dass Menschen im Spektrum einen anderen Filter haben und die Dinge sehr viel stärker wahrnehmen. Ich vergleiche es immer ein bisschen mit einer Kamera. Neurotypische Menschen, ich vereinfache jetzt stark. Neurotypische Menschen haben einen Autofokus, die haben gelernt, auf das muss ich mich konzentrieren, das andere blende ich aus. Neurodiverse Menschen haben diesen Autofokus nicht. Das heißt, sie müssen alles manuell fokussieren. Das macht die Sache sehr viel anstrengender. Und wenn man ständig alle Reize so verarbeitet, muss aktiv, dann werden Sozialkontakte schwieriger, dann wird das Bedürfnis nach Ordnung stärker, nach Sicherheit, dann wird Smalltalk oder dieses zwischen den Zeilen sprechen mit ganz vielen Menschen, die im Raum sind, eine enorme Herausforderung. Also ganz viele Sachen, die quasi man klischeemäßig auf Autismus abschiebt, lassen sich von dort her eigentlich ganz gut einordnen. Aber das ist für mich nur ein Faktor. Ich glaube, es gibt schon noch andere Aspekte. Für mich ist er einfach sehr tragend. Ich merke einfach, mein autistisches Wesen kommt dort zum Zug, wo ich sensorisch überlastet bin. Und der Körper ist der Erste, der dann reagiert, sei es durch Stimming, also durch Bewegungsweisen, die mich beruhigen, die mich regulieren, sei es durch Geräusche, durch Sprechen, sei es durch Meltdown oder Mutismus. Also, dass ich dann einfach wirklich genau runterfahre und dann geht nichts mehr.
Oder Mutismus heißt, du sprichst einfach gar nicht mehr, oder? Oder ein Verstummen.
Genau. Ja. Genau, ich verstumme da. Ja. Und ich glaube, von dort her lässt sich eigentlich vieles ein bisschen besser verstehen, wenn man zuerst einmal akzeptiert, es gibt Menschen, die funktionieren wie auf einem Windows-System, das funktioniert wunderbar. Und es gibt Menschen, die funktionieren auf einem Mac-System. Und das funktioniert auch wunderbar. Aber wenn wir mal zurückdenken, vielleicht mögen sich einige noch erinnern, als Mac und Windows aufkamen, das hat überhaupt nicht funktioniert, das war überhaupt nicht kompatibel. Das heißt, da mussten Übersetzungsarbeiten geleistet werden. Und ich glaube, das ist das Notwendige, dass wir Übersetzungsarbeiten leisten. Und bei Mac und Windows funktioniert das mittlerweile doch sehr gut. Das bekommen wir auch bei Menschen im Spektrum und solchen, die es nicht sind, habe ich nicht so Angst.
Du sagst, es braucht Übersetzungsarbeit. Ist es darum auch wichtig, so sagen wir in diesem Podcast-Kontext auch über Neurodiversität und Spiritualität zu sprechen, eben damit so diese, ja, auch so diese, mit dieser Vorstellung gebrochen wird von irgendwie, da ist diese Gruppe und da ist diese andere Gruppe und die haben so wenig miteinander zu tun, was ja überhaupt nicht stimmt. Ich meine, wenn ich dir zuhöre, dann denke ich ja, wenn ich dich frage, was ist Autismus, es ist ein bisschen wie, wenn ich mich selbst jetzt frage, ja, was heißt es, Mensch zu sein? Ich meine, das ist eine riesige Vielzahl von Erfahrungen, die präsent sind, die ich nicht einfach in Ich kann nicht einfach sagen, ja, Menschsein heißt das. Punkt. Fertig für alle. Und es ist so divers. Und gleichzeitig eben in der Diversität, der gegenseitige Austausch ist super wichtig, um eben so diese, ja, vielleicht auch Missverständnisse aus dem Weg zu räumen.
Also ich denke, ja, mit der Begegnung fängt es an, mit dem Zuhören, mit dem Wahrnehmen. Das ist, glaube ich, das Grundlegende. Und da haben wir einfach die Schwierigkeit, dass es eben etwas Unsichtbares ist, das auch schambehaftet ist. Und dass Menschen, die im Spektrum sind, das nicht vielleicht, also ich habe so erlebt, dass das nicht, das ist, dass ich gerne nach außen getragen habe oder auch immer noch sehr vorsichtig bin, weil es halt einfach sehr verletzlich macht und eben schnell diese pathologisierten Verhaltensweisen evozieren kann, die gar nicht bös gemeint sein müssen. Die Menschen meinen es gut, sie wollen einem helfen, haben aber Klischees im Kopf und behandeln einen dann dementsprechend. Oder? Das macht es schwierig. Aber ich glaube, diese Begegnungen sind sehr wichtig, um überhaupt mal wahrnehmen zu können, dass es diese andere Weltsicht auch gibt oder diese anderen Weltsichten. Es sind ja immer sehr viel unterschiedlicher. Ich glaube, das macht sehr viel aus, weil dann kann man es auch einordnen. Es gibt ja auch Dinge, die können einen vor den Kopf stoßen, wenn man sie nicht kennt. Gar nicht böse gemeint. Warum schaut er mir nicht in die Augen? Ich habe auch gelernt von meiner Mutter, man schaut den Menschen in die Augen. Wer nicht in die Augen schaut, der hat was zu verbergen oder der lügt. Naja, das muss nicht so sein. Und wenn man mal realisiert, dass es Menschen gibt, die das durchaus einfach nicht so toll finden und durchaus trotzdem Nähe empfinden können und Verbundenheit, dann ist das gar nicht mehr so ein Problem, wenn man es einordnen kann. Denke ich, das hilft schon sehr viel. Ist aber auch immer ein bisschen eine Gratwanderung. Ich hatte vor einigen Jahren einen Gottesdienst mit einer Musikgesellschaft und ich habe gewusst, das wird mich killen. Also ich war selber in einer Musikgesellschaft. Ich habe es wirklich, also ich habe Saxophon gespielt. Ich finde das großartig, ich finde das cool. Also gar nicht wegen der Musikgesellschaft, finde ich wirklich klasse. Aber eine Musikgesellschaft in einer Kirche, das ist einfach eine auditive Hirnschütterung. Und dann habe ich gedacht, ja, wahrscheinlich geht es anderen auch so. Habe da im Reformiert ausgeschrieben. Wir haben jetzt neu als Angebot in der Kirche Oropax.
Ah, super.
Sie dürfen gerne Oropax beziehen, für die, denen es ein bisschen viel ist, weil es gab durchaus auch Menschen, die gesagt haben, das ist mir zu laut. Das hat aber Menschen in dieser Musikgesellschaft stark vor den Kopf gestoßen. Auch wenn ich es ihnen erklärt habe, sie haben es nicht verstanden.
Ja. Ja, das gibt's ja wahrscheinlich immer, oder? So diese paar Menschen, die selbst, ich lese das so als, die selbst so verzweifelt an ihrer irgendwie Normalität oder was auch immer sich festklammern und irgendwie da einfach nicht aus dem Rahmen fallen wollen, dass sie alles andere nicht akzeptieren können oder wollen.
Genau.
Ja. Weißt du was, wenn ich dir zuhöre, was mir jetzt so im Kopf aufploppt, ist das, was du erzählst, klingt nach einer sehr unmittelbaren Wahrnehmung von dem, was ist. Oder seien das Geräusche, sei das vielleicht auch visuelle Reize und so, das ist alles sehr ungefiltert. Da kommt mir sofort in den Sinn, viele spirituelle Praktiken zielen ja genau auf das ab. Also in meinem eigenen Üben ist so das, wie ist es, ohne Filter unterwegs zu sein, ist quasi das, ich möchte dem nicht Ziel sagen, aber es ist so dort, ja, das interessiert mich zum Beispiel. Und dann sind genau die Herausforderungen, die dann kommen, sind sehr, sehr ähnlich wie das, was du beschrieben hast im Spektrum vom Autismus. So, ja, okay, wenn ich alles wahrnehme, dann, Entschuldigung, wie komme ich dann in diese Welt klar? Und das finde ich gerade mega, mega spannend, wie das auf der einen Seite wird es pathologisiert, auf der anderen Seite, auf der Spiritualitätsschiene ist es ein Ziel quasi. Ich weiß nicht, bist du selbst irgendwie mit Spiritualität unterwegs oder hast du eine Praxis?
Naja, also der Begriff Spiritualität lässt sich natürlich weit fassen. Ich habe es mir im Vorfeld überlegt, was meine Spiritualität für mich quasi im Blick auf Autismus. Und ich glaube, sind für mich sind das die Momente, wo ich Fachbegriff Hyperfokus, wo ich in etwas absolut eintauche, wo ich quasi Zeit, Raum und mein eigenes Selbst vergesse und mit der Situation verschmelze. Wo alles irgendwo sich zusammenfügt. Mhm. Gerüche, Klänge, Bilder, Worte, dass das alles wie eine Einheit bildet. Und das ist mehr ein Sein in dem Moment drin, der eben ein Ganzes bildet. Ich glaube, das ist für mich Spiritualität, wenn sich Zeit und Raum und auch meine eigene Identität im Moment auflöst. Und ich ganz im Moment bin. Es gibt kein Gestern, es gibt kein Morgen, es gibt nur noch das, was ich jetzt in dem Moment bin und sein und tue. Und das ist ja eigentlich wirklich spannend, was du sagst, weil ich schon denke, genau dort ist eigentlich der Zugriffspunkt, wo man sagen kann, dass eigentlich diese Arbeit und auch die Aufklärung über diese autistische Wahrnehmungsweise sehr hilfreich sein kann, eben auch für Menschen, die nicht prinzipiell so veranlagt sind, weil es ja nicht so ist, dass alle anderen Menschen nicht sinnlich wahrnehmen. Also
Eben, ja,
alle
ja.
sinnlich wahrnehmen.
Ja,
also,
ja.
Das ist alles, was wir machen, ist ja sinnlich. Wir können Dinge, wir können die Welt nicht anders wahrnehmen als sinnlich. Und auch wenn es viele Menschen nicht wahrnehmen, bewusst, beeinflusst es sie.
Mhm. Ja, klar, klar.
Es ist ja trotzdem etwas da. Und zum Beispiel, wenn die Lärmemission oder die Lichtemission in gewissen Regionen steigt, dann sind Menschen im Spektrum wahrscheinlich die Ersten, die das anzeigen und beklagen. Aber die anderen Menschen sind auch beeinflusst.
Ja.
Also das betrifft ja nicht nur diejenigen, die nur da im Spektrum sind. Ich glaube einfach, wir haben so etwas wie einen Neurofetisch entwickelt. Also, dass wir einfach glauben, es muss alles über die Ratio laufen, es muss alles irgendwo vernünftig einordnbar sein und wir vergessen komplett, dass das alles bei jedem zuerst mal über die Sinne, zuerst mal über den Körper geht.
Ja, genau, genau.
Und ich glaube, dort kann wie dieses Bewusstsein dafür, dass jede Spiritualität eine Körpererfahrung ist, zuerst einmal. Ich glaube, das kann schon helfen, dass wir ein bisschen wegkommen von diesem Neurofetisch, der dann auch Menschen, die dann halt eben redegewandt, rhetorisch stark sind, die sich gut präsentieren können, die Alpha-Tiere sind, die werden dann eben gefördert, weil die können sich verkaufen. Und die anderen sind dann außen vor. Diese Wahrnehmung der Körperlichkeit finde ich etwas extrem Lohnendes für alle Menschen.
Genau. Ja, ja, also ich meine, das hat sich ja genau dieser Podcast Holy Embody so auf die Fahne geschrieben, so Entschuldigung im Fall, PS, da war ja noch der Körper.
Genau, genau.
Und ich finde, also ich möchte ja nicht ständig der reformierten Kirche auf die Füße treten, mach's aber dennoch. Ich meine, ich finde gerade in der reformierten Kirche, in unserer reformierten Kirche ist die Vernunft ist so ein übergroßes Dings da geworden. Also der Körper hat ja da gar keinen Platz mehr. Und alles, was du sagst, denke ich so, ja, 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 voll, voll, voll. Oder wo wird Spiritualität erlebt, wenn nicht im Körper? Das ist nicht mein, das ist nicht mein Mind, das ist nicht meine Vernunft. Und ich sehe das. Oder ebenso, du sagst, neurotypische Menschen haben diese Filter und die sind hilfreich, ja klar. Die Filter, die können dann aber auch so dick werden, dass quasi ebenso, das ist vorhin genannt, dass man gar nicht mehr wahrnimmt, wie man über Sinne oder über den Körper wahrnimmt oder wie wir auch beeinflusst sind, eben von Licht, Lärm, von der Welt, von dem, was um mich herum geschieht. Und das wird dann sehr, sehr, wie sagt man dem? Ein bisschen stumpf, ein bisschen wenig lebendig. Was mega schade ist.
Ja.
Also.
Absolut, absolut. Ich denke, da geht einfach ein wichtiger Aspekt verloren, der eigentlich in unserer Tradition stark verankert ist. Also, es ist, wir sind ein Leib. Die Körpermetaphorik kommt in der Bibel sehr stark vor. Es ist alles eigentlich sehr, sehr physisch in der Bibel, oder?
Mega, ja.
Jesus verwendet jetzt auch nicht unbedingt die hyperrationalen, hyperaufklärerischen Verse oder Sätze, sondern das sind Bilder, greifbare Dinge, dir da präsentiert. Und Jesus kann auch ausrasten zwischendurch übrigens.
Genauso
wie Gott. Also ich meine, ausrasten jetzt nicht im negativen Sinn, aber einfach mal. Genau, also das sind ja alles sehr physische Prozesse. Und das ist eigentlich schade, dass das ein bisschen in den Hintergrund rückt. Weil ich dann mir schon auch die Frage stelle im Blick auf die Kirche, welchen Herren dienen wir? Haben wir uns diesen weltlichen, sage ich mal, Standards, wie etwas zu funktionieren hat, nicht zu sehr angepasst? Es gibt ja auch diesen Satz, Glaube, der nach Einsicht sucht, oder? Da geht es immer um Erkenntnis. Glaube sucht nach Erkenntnis. Warum nicht Glaube, der nach Sinnesfülle sucht? Wieso muss alles erkannt werden? Es bleibt doch eher ein Geheimnis. Wir werden es nicht aufschlüsseln in dieser Welt. Diese Leiblichkeit, finde ich wirklich, die ist uns ein bisschen abhanden gekommen.
Mhm.
Absolut.
Absolut. Wie bringst du all das in deine Arbeit? Oder du bist ja quasi mitten in der Kirche, du bist Pfarrer. Wie beeinflusst dich das, wenn du sagst, eben Suche nach Einsicht, warum nicht Sinnesfülle? Wie, keine Ahnung, wenn du Gottesdienst feierst, sieht es dann anders aus?
Im Detail wahrscheinlich schon ein bisschen, nehme ich an. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich bin nicht so ein emsiger Besucher, dass ich jetzt sehr viele Vergleichsmöglichkeiten hätte, weil es für mich als Privatperson doch einige Gründe gibt, Gottesdienste nicht zu besuchen.
Das kann genau. Ich verstehen, nachvollziehen.
Genau. Nichts gegen meine PfarrkollegInnen, das ist gar nichts gegen sie. Ich weiß, dass viele sehr, sehr gute Arbeit leisten, alles wunderbar. Mhm. Es gibt halt einfach gewisse goldene Kälber, die sich da eingebürgert haben, die schwierig sind. Und wenn ich mir dann überlege, möchte ich jetzt Spiritualität erleben oder einen Gottesdienst besuchen,
ja,
entscheide ich mich für die Spiritualität. Das ist böse. Genau. Nein,
ja, aber anders
ist, ja. Anders ist vielleicht dort, dass ich gewisse Dinge eben wie installiert habe in meinen Abläufen, die es den Menschen ein bisschen einfacher machen sollen. Also eben die Europax zum Beispiel. Bei mir gibt es bei jedem Gottesdienst vorher ein Handout mit dem Ablauf. Also die Leute wissen ganz genau, was kommt. Die Lieder sind abgegeben, die relevanten Texte sind abgedruckt. Wenn irgendetwas Spezielles ist, ist das vorher formuliert. Es gibt keine bösen Überraschungen.
Mhm.
Und ich versuche, die Dinge so zu formulieren, dass sich Menschen eingeladen fühlen. Aber es gibt zum Beispiel, ich mag eigentlich diesen Friedensgruß beim Abendmahl. Ich finde das toll. Ich mag das. Aber ich weiß, dass das viele Menschen im Spektrum auch stresst, weil sie plötzlich auf Menschen zugehen müssen, denen die Hand schütteln müssen, etc. Solche Dinge mache ich dann nicht. Und ich bin in meinen Abläufen ziemlich strikt. Also wer zu mir kommt, der weiß dann irgendwann mal, wie es läuft. Also es verändert sich nicht viel. Natürlich beim Inhalt schon. Und halt einfach die ganze, da habe ich nicht immer so viel Einfluss drauf, die ganze, sage ich jetzt mal, Inszenierung eines Gottesdienstes ist nicht unwesentlich in meinen Augen. Das heißt, ist da noch irgendwo etwas, was nicht zum Gottesdienst gehört? Ist da noch die Kinderecke nicht aufgeräumt?
Mhm,
gibt es irgendwelche Reizeinflüsse, die stören können? Wie ist das Licht? Ist das alles in sich kongruent? Sprich, stimmen die Liednummern mit dem, was ich dann sagen werde, überein? Also das sind Dinge, wenn ich in einen Gottesdienst gehe und das Gefühl habe, die Pfarrperson vor, die improvisiert jetzt und macht jetzt etwas komplett anderes, dann wirft mich das aus dem Raum. Und dann bin ich dann nicht mehr. Genau. Und irgendwo halt bei der Predigt, ich habe auch eine Predigt, weil ich mache das relativ gerne, obwohl ich es genau massiv in Frage stelle. für mich der Ausspruch, ich weiß nicht, ob mir das immer gelingt, Worte sind, dass man mit dir dann auch mitgehen kann, dass es auch wohlklingend ist und nicht nur dem Inhalt nach interessant.
Mhm.
Ja. Aber ja, das sind immer Versuche. Ich mag Gottesdienste wirklich sehr, sehr gerne. Ich weiß nicht, ob sie die Lösung sind. Also ob das so der Ort ist, wo wirklich alle Menschen zu Hause sein können. Weil ich schon auch den Eindruck habe, dieser Anspruch Kirche für alle ist eine Überforderung.
Du meinst, weil man sowieso nie alle ansprechen kann mit quasi einem Produkt, oder?
Ja, also ich muss dazu sagen, ich komme ursprünglich aus der Privatwirtschaft. Ich habe noch ein bisschen andere Dinge im Kopf dabei. Ein Produkt eben für alle Menschen, wie du sagst, ich finde das relativ schwierig.
Ja.
Und es gibt ein Beispiel in Singapur. Es gibt dort eine Kirche, ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißt, Our Christ of New Hope oder irgend so etwas. Chapel of Christ Our Hope heißt sie, genau. Das ist ein Zentrum, das wurde in den 90ern gegründet. Die haben seit 2012 machen die Gottesdienste dort. Die ganze Kirchgemeinde ist komplett auf Menschen im Spektrum ausgerichtet.
Ah, was?
Das ist alles, quasi sie sind quasi die sagen, oder es wird auf sie angepasst, dass die ganzen Abläufe und so für sie stimmig sind. Und dort ist dann auch die Erfahrung, ein Gottesdienst, man fängt zusammen an. Es gibt zum Beispiel sehr einfache Abläufe, die auch immer mit Bildern visualisiert werden, die sehr einfach sind, wo die einen in eine Gruppe gehen und die anderen bleiben in der Kirche.
Mhm.
Als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich, es ist ja fürchterlich, sollten wir nicht alle zusammen sein und eine Einheit und wunderbar. Aber die einzelnen Gruppen genießen das durchaus, weil dort ist das Angebot auf die Menschen im Spektrum angepasst und an diesem Ort ist das Angebot auf die Angehörigen angepasst. Und das ist ja auch etwas, was gerne vergessen geht. Es geht ja nicht nur um die Menschen im Spektrum.
Mhm.
Es geht ja auch um das ganze Umfeld. Es geht um die Familie, die Freunde, die Freundeskreise, die auch leiden darunter, wenn die Situation sich zuspitzt und es sehr schwierig wird. Es gibt die Schule, das Berufsleben, das ist so viel davon betroffen, in einer neurotypischen Welt funktionieren zu können. Ja, das ist schon wieder furchtbar, funktionieren. Genau, also ich will einfach damit nur sagen, dass es betrifft mehrere Menschen, nicht nur die Menschen im Spektrum selbst. Und ich finde es völlig okay, wenn die Kirche sagt, wir können nicht mit einem Angebot alles abdecken. Das heißt nicht, dass wir getrennt sind. Das heißt nicht, dass wir nicht eine Einheit sind oder so.
Mhm. Also dass es quasi mehr Sinn machen würde, wenn man sagt, es gibt die Kirche für, keine Ahnung, Typ Musikgesellschaften, es gibt die Kirche für LGBTQ+, es gibt die Kirche für Menschen im Spektrum, es gibt die Kirche für, middle-aged women with cats, so, dass wir alle ihre eigene, so in ihrer eigenen Nische quasi.
Ich weiß nicht, ob man das aufteilen muss.
Ja. Klar ist das schön, so diese Idee oder diese vielleicht auch Utopie von alle zusammen und wir haben es friedlich alle miteinander. Aber ich weiß nicht, wie fair auch der Anspruch ist, eben dass jetzt der Rudi aus der Musikgesellschaft das okay findet, dass da die non-binäre Person, was weiß ich, irgendwie ihr Leben so und so gestaltet. Also manchmal ist die Diversität auch einfach nicht unüberbrückbar, aber wie soll ich sagen?
Ich glaube, mit diesen Widersprüchen müssen wir auch lernen, umzugehen. Und ich glaube, die Überforderung ist ja dann auch auf den Personen, die so etwas anbieten.
Ja, genau.
Die Fahrpersonen, die müssen dann für jeden genau das richtige Mittelchen haben. Und das ist eine extrem breite Aufgabe. Dann das
ist mega schwierig, ja.
Und ich glaube, die Gefahr ist dann auch die, wenn man dieses Ziel hat, man möchte jetzt schon quasi den Himmel auf Erden realisieren, wir sind alle zusammen, alle finden es toll, alle haben es lustig, alle lieben einander, dann vergessen wir eben auch gerne mal die grundlegenden Differenzen, die halt bestehen. Man muss einander nicht doof finden, aber es gibt Unterschiede. Es gibt Unterschiede.
Genau.
Und ich finde es wichtig, die anzuerkennen. Ich bekomme wirklich Anfälle, wenn ich Theologien lese, wo es um Behinderung geht oder eben um Menschen im Spektrum. Und dann geht man ganz, ganz schnell auf die Liebe von Jesus. Jesus liebt uns alle, ist doch alles gut, wo ist das Problem? Aber das unterschlägt halt einfach ganz viel Ungleichgewicht in der Begegnung. Das unterschlägt viel Unrechtserfahrung, das unterschlägt viele Verletzungen und die sind halt da.
Ja.
Und die andere Wahrnehmung ist halt da. Und wenn wir das einfach so, ja, wir haben einander alle lieb, ist ja alles gut, dann wird das nicht wahrgenommen. Ich glaube, der Aspekt, dass es halt auch einen Clash braucht, dass man auch gewisse Dinge wirklich konfrontieren muss in der Kirche, finde ich eigentlich wichtig und ich finde ihn auch heilsam. Und wenn wir alles einfach nur unter dem Deckmantel machen, wir haben einander lieb, ich weiß nicht, ob da wirklich alle zu ihrer Stimme kommen. Es gibt ja auch andere Minderheiten. Es ist durchaus angebracht, wütend zu sein und enttäuscht zu sein und verletzt zu sein. Und wenn das nicht gehört wird, geht ein wichtiger Teil, glaube ich, dieses Aufeinanderzugehens verloren. Und ich weiß nicht, ob das förderlich ist.
Ja, und auch ein, ich würde sagen, wichtiger Teil von der Lebendigkeit des Ganzen. Also weißt du, wenn wir nur im Farbton Jesus hat uns alle lieb malen können, das ist ein furchtbar langweiliges Bild. Ich meine, dieses eben, wie du sagst, das Überspringen von diesen Verletzungen oder das Überspringen der Wut oder das nicht ernst nehmen oder nicht sehen wollen auch zum Teil, das ist ja, ich finde, das ist furchtbar und so wie eine Form von wie sagt man dem? Fast eine Form von Missbrauch. Also weißt du, es ist wie so, ich tue so, als wäre ich jetzt da quasi die Vermittlerin vom Weltfrieden und der allumfassenden Liebe, aber eigentlich sage ich dir, hör auf, irgendwie so zu sein, wie du bist. Also weißt du?
Absolut.
Hast du denn das Gefühl, deine Art, die Welt wahrzunehmen, hat dir den Zugang zur Spiritualität auch vereinfacht oder ja, so wie völlig, völlig natürlich gemacht, dass du gar nicht erst, keine Ahnung, die diversen Yoga-Teacher-Trainings machen musstest und all die Meditationsretreats, oder?
Ich kann dir die Frage nicht wirklich beantworten, weil ich habe ja nie anders wahrgenommen. Also es ist ja nicht so, dass ich sie irgendwie vergleichen könnte und sage, okay, das macht es einfacher oder so. Mhm. Ich glaube, das ist relativ schwierig. Und dazu muss ich auch sagen, dass eigentlich, ich glaube, wenn man so gewisse Zahlen anschaut, der Anteil an Menschen im Spektrum, die auch gläubig sind, ist relativ klein. Mhm. Also für viele ist, ich erkenne mich so, dass es einfach für viele nicht logisch ist. Weil es halt am Ende irgendwie nicht aufgeht und so. Ich glaube, was mir geholfen hat, also der einzige Break, den ich benennen kann, effektiv, ist quasi die Diagnose. Weil mir das geholfen hat, zu sehen, fehlerhaft, das ist nicht etwas, wo ich mich einfach mehr anstellen muss, sondern das so, wie es ist. Und mir dann auch erlauben, dass ich mich eben nicht in diese, sag mal, traditionellen Formen von Spiritualität hineinzwängen muss, dass ich sagen darf, diese Form gibt mir nichts, weil da zu viele Störfaktoren vorhanden sind. Das gibt mir dann auch die Freiheit und Raum, für diese Formen zu suchen, die mir eben etwas geben. Oder Spiritualität in Dinge zu finden, die ich schon immer getan habe und gesagt habe, das ist ja für mich Spiritualität. Und es wirklich auch so dann zuordnen kann einfach.
Was sind das zum Beispiel für Dinge?
Schreiben. Und dann immer die 9. Sinfonie von Beethoven. Diese Verbindung funktioniert wunderbar. Wenn die läuft, kann ich schreiben, dann läuft's. Sonst wird es schwieriger. Genau. Das ist etwas, was ich als spirituelles Moment erlebe. Wasser, also wirklich in dieses, in Wasser sein, sich treiben lassen. Einfach so gewisse Reize, die können auditiv sein, die können haptisch sein, die können geruchsmäßig sein, die dann wie ein Gefühl von Heimat und Verbundenheit auslösen, das einem oder mich jetzt ein bisschen von mir wegbringen. Wo mich wie verbinden mit allem, wo ich dann nicht mehr das Gefühl habe, ich bin da ganz bei mir. Das sind wirklich diese sittlichen Momente. Das kann auch durchaus sein, wenn wir in Basel bei der Herbstmesse am Stand mit den Niedertäfeli vorbeilaufen. Das kennst du auch. Und dann hast du einen Geruch in der Nase und dann kommen die Erinnerungen. Und dann ist man in dem Moment in dieser Situation und fühlt sich enorm verbunden, auch vielleicht mit den Menschen, die diese Situation so reich gemacht haben. Mhm. Genau. Das ist übrigens auch so ein Klischee, dass das furchtbar ist, dass Menschen im Spektrum nicht empathiefähig wären. Also,
ja, ich meine, da helfen sagen wir mal, so Serien wie The Big Bang Theory, das hilft ja dann nicht unbedingt, um mit diesen Klischees zu brechen. Also weißt du, wenn das quasi meine Referenz für Autismus oder ja, eine Person im Spektrum ist, dann ist es so, okay.
Absolut, ja, absolut. Und es sind halt einfach Bilder, die immer wieder reproduziert werden, stark vereinfacht. Und das ist, die Sprache ist unheimlich mächtig, so wie wir uns das vorstellen, so wie wir uns das denken, so haben wir es dann auch. Wie Luther mal zu Gott gesagt hat, so wie du Gott glaubst, so hast du ihn. Und so ist es auch, so wie du den Autisten dir vorstellst, so hast du ihn. Also, ja, und mit dem sind wir dann auch konfrontiert, oder? Und ich glaube, wie ein wichtiger Teil meiner Arbeit ist, quasi das Umdenken. Also in der Bibel gibt es ja diesen Satz der Metanoia, der ja viel mit Umkehr übersetzt wird. Was ja aber eigentlich, man kann das auch sehr gut als Umdenken oder auch Herumdenken interpretieren. Und ich glaube, was mir wichtig ist, dass wir wie anfangen, um die Bilder, die wir uns machen, und die fertigen Bilder, die halt in unserer Sprache sehr hartnäckig drin sitzen, dass wir anfangen oder versuchen, diese Bilder herumzudenken. Und jetzt ein bisschen theologisch gesprochen, versuchen, den Menschen so zu sehen, wie Gott ihn gedacht hat. Und das wäre so die Idealform. Und diese halt sehr weltlichen Vorurteile anzustreifen. Ich bin davon auch nicht gefeit, muss es ehrlich zugeben. Ich habe mich immer wieder dabei, irgendwelche, da hast du wieder ein Vorurteil, da ist wieder was gewesen. So sind wir Menschen eben. Das ist schon mal gut in seinem Auffällt.
Ich würde auch sagen, ich meine, das zu sehen und darüber zu lachen und zu sagen, ah, da bin ich wieder Dreikate oder ah, eben da habe ich auch irgendein Vorurteil über irgendwas. Das macht das Ganze viel lockerer als einfach wie in diesem blinden, eben mit 7000 Filtern über mir drüber. Das ist so verhockt und mega unbeweglich. Ja. Und eben dann auch für das Wesen den Menschen drin inne überhaupt nicht lässig. Also das kann mir doch niemand erzählen. Ist denn das auch das, was du quasi vielleicht als Impuls hier mitgeben möchtest an Menschen, egal ob neurotypisch oder neurodivers, dieses den Menschen, wie du vorhin so schön gesagt hast, den Menschen sehen, wie Gott ihn gedacht hat?
Ja, ich denke, das ist sicher ein zentraler Aspekt, dass wir versuchen wahrzunehmen, wie wir selbst wie die Sprache und die Bilder, die wir haben, uns effektiv behindert. Das ist das, was uns behindert.
Ja.
Nicht irgendwelche Behinderungen oder Veranlagungen. Und wenn wir das erkennen und versuchen, den Menschen jenseits oder auf dieser fertigen Bilder diesen Menschen zu begegnen, ich glaube, dann ist schon sehr viel gewonnen. Und versuchen, zum Beispiel jetzt gerade im Blick auf Kirche, nicht Kirche für Menschen im Spektrum zu machen, sondern Kirche mit Menschen im Spektrum zu machen. Wirklich diese Menschen einbeziehen und die auch ernst nehmen in ihren Aussagen. Das ist ja auch etwas, was mir immer wieder begegnet, dass man nicht ernst genommen wird.
Ja.
Und wirklich wahrnehmen und wertschätzen, dass da ein Reichtum vorhanden ist, der Kirche nichts wegnimmt, sondern sehr viel gibt. Sehr viel an Bewusstsein für Körperlichkeit, sehr viel an Bewusstsein, dass Kommunikation auch anders sein kann. Sehr viel an Bewusstsein dafür, dass es eben auch die kleinen Dinge sind, die einen Unterschied ausmachen können und die uns auch wirklich herausfordern, ja, unsere goldenen Kälber zu hinterfragen. Und uns zu fragen, worum geht es in der Kirche eigentlich? Oder uns mit Jesus zu sagen, der Sabbat ist für den Menschen da, nicht die Menschen für den Sabbat. Und solange Kirche nicht versucht, möglichst allen Menschen irgendwo entgegenzukommen und irgendwie offen zu sein, solange hat sie halt einfach ihren Auftrag auch nicht erreicht. Das gehört ja auch ins Boot. Und ich finde, da dürfen wir schon selbstkritisch sein, aber optimistisch selbstkritisch.
Was ich dich unbedingt noch fragen möchte, vielleicht zum Schluss, wie hast du es denn mit der Orgel?
Jetzt bringst du mich in Schwierigkeiten.
Ach, okay. Dann lassen wir das.
Nein, ich kenne sehr viele, sehr gute Organistinnen. Also das muss ich sagen, es ist wirklich eine Kunst. Und ich habe vor kurzem einen Jungen konfirmieren dürfen, der im Spektrum war. Wir haben mit denen eine Konfirmation durchgeführt und das den Konfunterricht mit ihm gemacht. Und der war absolut begeistert von der Oper. Der fand das so toll. Und das war der Zugang. Da hat er den Zugang zur Kirche gefunden, dass man ihm die Orgel erklärt hat. Dann kam noch ein anderes Instrument in die Kirche. Unser Organist könnte dir jetzt sagen, wie es heißt. Ich habe kein Gespür dafür. Und er hat es ihm auch erklärt. Sie haben das Gerät, dieses Musikstückgerät sogar auseinandergenommen. Also er war wirklich absolut fasziniert. Er hat es geliebt. Für mich ist es nichts. Also es gibt durchaus zwischendurch Melodien, die ich mag oder Formen, aber für mich ist in der Regel oftmals zu laut. Das ist ein Klangteppich, der mich erschlägt. Und auch da eben wie diese beiden Beispiele, der eine liebst, der andere nicht, also da kannst du auch nicht einfach alle in einen Topf schmeißen. Das geht gar nicht. Nein. Aber wenn ich spirituell werden möchte, dann wäre es wahrscheinlich die Orgel nicht die erste Wahl.
Alles klar. Okay. Hey, cool. Danke vielmals. Bist du neurodivers oder sind es Personen in deinem Umfeld? Was ist für dich oder für sie hilfreich, wenn es um Spiritualität oder auch eben Gottesdienstbesuche geht? Hast du da noch ganz andere Hacks als Oropax oder einen ganz klaren Ablauf, was dich erwartet? Schreib uns gerne von deinen Erfahrungen wie immer an contact@reflab.ch oder als Kommentar auf der Website. Danke vielmals fürs Zuhören. Wir hören uns wieder in 2 Wochen, dann mit der letzten Folge mit Patrick Schwarzenbach. Wir sprechen über das Abschiednehmen und wie es uns klar werden kann, dass jetzt Zeit ist, weiterzugehen. RevLab.